Wie schaut ein durch und durch ostdeutscher Unternehmensberater auf den Tag der deutschen Einheit? Und was leisten die Start-up-Zentren Brandenburgs? Das sind unsere Themen in den Reportagen aus Berlin und Brandenburg in der nächsten halben Stunde. Heute am Feiertag, am 3. Oktober. Hallo, sagt im Studio Jan Palukat. Vasco Rothmann, Unternehmensberater bei Egon Zehnder in Dresden, leitet die dortige Abteilung, früher McKinsey, Wirtschaftswissenschaftler, aber auch einen Magister in Philosophie und Literaturwissenschaften in der Tasche. Hallo Herr Rothmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und extra aus Dresden gekommen sind.
Hallo Herr Palukat, freut mich sehr, hier zu sein.
Herr Rothmann ist auch dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saru verbunden. Manche nennen das Davos des Ostens, eben ein Treffpunkt am See im Frühling, wo man relativ ungestört Gespräche führen kann, die man sonst in der Hektik des Alltags vielleicht nicht mit Finanziers und Unternehmenslenkern und anderen wichtigen Leuten in der Region führen kann. Ich war jetzt die letzten 2 Jahre auch dort, habe mir das angeschaut und bin ziemlich erstaunt gewesen, dass dann doch oft so ganz wichtige Unternehmenslenker doch aus dem Westen kommen. Herr Rothmann, ist das etwas, was Sie noch wahrnehmen oder haben Sie sich schon daran gewöhnt, dass es eben so ist?
Es ist erstmal eine interessante Beobachtung und um ganz ehrlich zu sein, habe ich in der Kategorie über das UWF bisher noch gar nicht richtig nachgedacht. Ja, wir müssen erstmal sagen, das UWF hat sich inzwischen entwickelt zu der Spitzenkonferenz für die Wirtschaft im Osten. Per se treffen sich da inzwischen sowohl die Spitzenpolitiker, nicht nur die regionalen, sondern auch aus der Bundespolitik mit den Unternehmern, die in dieser Region wirtschaftlich aktiv sind. Es sind Vertreter aus der Wissenschaft mit dabei, auch aus den Verbänden. Das heißt, wir haben eine gute Mischung aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft da vor Ort. Und wenn Sie diese Beobachtung haben, ja, wird die ganz falsch nicht sein. Faktisch ist es ja so, dass wenn wir die bundesdeutsche Wirtschaftsstruktur uns anschauen, dass einfach ein sehr, sehr großer Teil der Wirtschaft, die in Deutschland stattfindet, eben nicht im Osten stattfindet, sondern im Westen.
Spielt das denn noch eine Rolle, ob ein Chef aus dem Osten oder im Westen kommt?
Das spielt natürlich eine Rolle. Ja, das spielt eine große Rolle und zwar in beide Richtungen, muss man sogar sagen. Es spielt für die Unternehmen, die wir hier im Osten haben, und für die Mitarbeiter, die da auch ihre Karrieren machen, sicher eine Rolle, ob sie sehen, dass sie selber diese Position erreichen können. Ich glaube, die Brisanz des Themas, ja, die entsteht aber nicht in dieser Unterscheidung zwischen der ostdeutschen und der westdeutschen Wirtschaft, sondern die entsteht eigentlich in der Frage der Repräsentanz von Ostdeutschen in der Wirtschaft überhaupt. Und dann ist das, was Sie auf dem UWF beobachtet haben, eigentlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt einer dramatischeren Entwicklung. Ja, es kam jetzt gerade die aktuelle Version der sogenannten Elitenstudie der Bundesregierung raus, in der sich die Uni Leipzig und auch die Fachhochschule Görlitz-Zittau in regelmäßigen Abschnitten anschauen, inwiefern es Ostdeutsche an die Spitze unserer gesellschaftlichen Institutionen schaffen. Ja, dazu zählen die Unternehmen ganz genauso wie Medien, die Juristerei, wie die Armee, das Militär. Und das, was wir jetzt schon seit vielen Jahren sehen, ist, dass Ostdeutsche an der Spitze nicht wirklich repräsentiert sind. Es gibt einzelne kleine Bereiche, in denen es eine positive Tendenz gibt, aber insbesondere, wenn wir auf die Wirtschaft schauen, werden es eigentlich von Mal zu Mal in der Erhebung eher weniger Ostdeutsche, die das an die Spitze schaffen. Und das ist schon ein Thema, das wahrscheinlich auch einen gewissen gesellschaftlichen Sprengstoff haben wird.
Wie alt waren Sie eigentlich, als die Mauer gefallen ist?
Ich war 4 Jahre alt. Ich bin 1985 geboren. Das heißt, wenn wir jetzt über die Frage sprechen, hat mich das geprägt, ja oder nein, dann sage ich immer, das Einzige, woran ich mich noch so richtig erinnern kann, sind so ein paar weiße aufsteigende Tauben bei irgendeinem Kindergartenfest, wahrscheinlich 88 oder 89. Und ich erinnere mich an die Tränen meiner Kindergärtnerin, wahrscheinlich so in der Zeit, die von irgendeinem bedeutenden Ereignis gesprochen hat. Und ich ordne das sehr stark dem Tag des Mauerfalls oder der Wiedervereinigung zu. Das, was mich geprägt hat, war nicht die DDR. Das, was mich sehr stark geprägt hat, war die Nachwendezeit. Und das merke ich auch erst jetzt in der Rückschau. Ja, das habe ich in den 90er Jahren nie so verstanden. Ich habe mich auch nie als Ostdeutscher gesehen. Eigentlich erst mit der intensiveren Beschäftigung mit der Region jetzt über die letzten Jahre fange ich an, das auch ein Stück weit zu kategorisieren.
Ich frage auch deshalb, weil man ja Vorbilder braucht. Und vielleicht ist einer der Gründe, warum es so wenig Menschen mit klarer Ostbiografie schaffen, dass sie nicht um sich herum Unternehmertypen haben oder andere haben, die es eben geschafft haben, sodass es sich sozusagen fortpflanzt. Ja. Sie haben es ja geschafft in der Welt der Unternehmensberatungen. Was sind denn Ihre Vorbilder da gewesen?
Ja, das ist interessant. Also eigentlich stellen Sie zwei verschiedene Fragen. Ja. Lassen Sie mich vielleicht mit der beginnen, die mich gar nicht selber betrifft. Vorbilder braucht es in jedem Fall. Die machen alles erstmal ein Stück weit einfacher. Und Sie haben völlig recht. Ja, wenn man sagt, dieser Wirtschaftsraum im Osten, der hat davon ein bisschen weniger zu bieten, dann ist das auch ein Teil dieser strukturellen Asymmetrie. Ja, wenn Sie sich jetzt das Grillfest vorstellen, der Familie, macht das natürlich einen Unterschied, ob ich als Jugendlicher, der vielleicht auch noch orientierungslos ist, sich einiges zutraut, anderes auch nicht. Was höre ich da und was höre ich da von wem? Ja, und jetzt haben wir diesen Wirtschaftsraum im Osten, der in den 90er Jahren viel Verlust erfahren hat, viel Arbeitsplatzabbau auch. Das heißt, ich selber war auch mit einer Eltern- und einer Lehrergeneration konfrontiert, die uns viel Tipps gegeben haben, was wir tun müssten, damit wir später mal einen sicheren Job haben. Ja, da hieß es dann, studiert Biotechnologie oder Biomedizin, denn das wird gebraucht. Es war allen klar, dass wenn man was erreichen möchte, dass man dann wahrscheinlich nicht in Görlitz bleiben kann.
So, und jetzt wo
ich aufgewachsen bin, genau, an der deutsch-polnischen Grenze. Und wenn man sich das überlegt und sagt, irgendwie, ich habe niemanden, der dann Gegenpol auch bildet, wo ich sage, aber ich sehe doch den, irgendwie, der hat doch das und das erreicht und der taucht vielleicht auch auf dieser Garten- oder Grillparty mal auf und sagt, Mensch, ich sehe in dir auch was, trau dir das zu, mach das, geh das Risiko ein, ja, dann fehlt auf jeden Fall wieder ein Aspekt und das macht diese strukturelle Asymmetrie, die wir zwischen einem sehr, sehr starken Westen haben, einem wirtschaftlichen und einem etwas schwächeren Osten, macht das natürlich auch nochmal ein Stück weit größer. Es gibt eine gegensätzliche Tendenz. Wir haben im Osten dadurch, dass wir eine Generation auch weiterhin da haben, die wenig erbt, aber auch wenig Erbe zu erwarten hat, immer noch einen sehr, sehr starken Hunger. Ja, die Leute probieren sich aus, die Leute gehen weg, die Leute sammeln ihre Erfahrungen. Und das ist schon was mich sehr optimistisch macht. Ja, und das sehen auch Unternehmer, mit denen wir sprechen, die sehr gerne in diese Region kommen und da was aufbauen, weil sie Menschen finden, die durchaus noch bereit sind, richtig zu investieren, ja, ihre eigene Zeit.
Vielleicht bleiben wir noch kurz so bei Mentalitäten. Ostdeutschland in Anführungsstrichen ist ja unglaublich viel vermessen worden. Da gibt es etliche Studien. Eine sagt zum Beispiel, dass da ein stärkerer Hang zum Ich verlange was vom Staat und autoritärem Denken ist. Andere Studien sagen was anderes. Aber wenn man so Karten baut, zum Beispiel beim Wahlverhalten oder bei vielen anderen Umfragewerten, hat man wirklich teilweise ja die Grenzen der alten DDR deutlich erkennbar. Ist das auch im Beratungsgeschäft, wo Sie ja nun von Dresden aus eben wirklich da an Ort und Stelle sind, zu erkennen? Sind das ganz andere Aufgaben, als man sie in, weiß nicht, Baden-Württemberg hätte?
Also die Aufgaben, die Themen, quasi das Portfolio, an dem wir arbeiten, das unterscheidet sich nicht. Aber das, was wir inhaltlich dann mit den Unternehmen oder mit den Führungskräften, den Inhabern von Unternehmen machen, das hat schon regionale Komponenten, aber wie überall auf der Welt. Vielleicht muss man kurz sagen, was wir überhaupt machen. Also Egon Zehnder ist eine 1964 in der Schweiz gegründete Unternehmensberatung, die sich spezialisiert hat auf Spitzenführungskräfte. Wir helfen Inhabern von Unternehmen, Aufsichtsräten, Vorständen, ihre Top-Teams gut zu besetzen und die Führungskräfte, die in Spitzenpositionen sind, weiterzuentwickeln. So, jetzt haben Sie gefragt nach dem, was ist hier speziell? Man muss schon sagen, dass die Unternehmer, die hier in der Region sind, gegen das Image sehr stark arbeiten. Das ist ein bisschen das, was Sie gerade auch skizziert haben. Das ist etwas, das macht zum Beispiel das Anwerben von Spitzenpersonal sehr schwierig. Jemand, der noch nie da war, jemand, der noch nie in Dresden war und aber ein Bild hat von Dresden, dem muss man das erstmal anders erklären. Es gibt dieses Bild. Es gibt dieses Bild über den Osten und das ist definitiv was, an dem wir arbeiten müssen. Und da merkt man schon auch, das Unternehmen, selbst wenn sie es selber nicht richtig betrifft, ja, wenn sie sagen, das ist für meine eigene Mitarbeiterschaft nicht das Kernthema, dass die Unternehmen schon versuchen, an diesem Image ein Stück weit zu arbeiten. Ja, man sagt, wir können nicht gewinnen, wenn der Osten als schwierig dasteht, egal in welcher Dimension, sondern es muss eine Region sein, die man generell als einen Lösungsraum sieht.
Und bei Egon Zehnder, wenn man durchscrollt durch die Seite, sieht man, dass zum Beispiel das Thema Inklusion und Diversität, Diversity, also verschiedene Kulturen zusammenzubringen, als was Positives gesehen wird. Ist das denn auch ein großes Thema in Ostdeutschland oder sagt man da aufgrund der Ausgangslage, da fahren wir die Programme mal ein bisschen kürzer?
Darauf gibt es eine Antwort in zwei Facetten. Also Diversität, das hat die Erfahrung gezeigt und die Forschung auch untermauert. Diversität ist gerade an der Spitze von Unternehmen immer erstmal eine Herausforderung und wenn man gelernt hat, damit gut umzugehen, ist es das, was den Unterschied zwischen erfolgreich oder sehr, sehr erfolgreich und weniger erfolgreich oder nicht erfolgreich ausmacht. Also Diversität ist sehr wichtig und das ist was die Unternehmen im Osten ganz genauso brauchen wie überall auch sonst, weil am Ende wollen sie in einem globalen Wettbewerb bestehen. Und wenn wir jetzt auf Dresden schauen, wo große Ansiedlungen ja jetzt direkt aus Asien kommen, inzwischen wird jeder dritte Mikrochip, den wir in Europa produzieren, kommt aus Dresden. Das funktioniert nur, ja, wenn Diversität etwas ist, was sie schätzen, wenn sie und eine Willkommenskultur haben, wenn Menschen von überall auf der Welt sich in der Region auch wohlfühlen können. Nur dann wird das funktionieren.
Und man kann dieses Thema, man denkt da sehr schnell an Hautfarbe und solche Sachen, aber man kann es ja auch zum Beispiel zu unserem Ausgangsthema deklinieren, oder? Gibt es nicht auch eine Diversitätsnotwendigkeit mit Ost-West-Erfahrungen, die nicht ausreichend bedacht wird oft?
Ich denke, da haben wir als Deutschland mehr zu bieten, ja, weil der Unterschied natürlich zwischen der Nordsee und Bayern auch sehr groß ist. Und Diversität ist Diversität. Ja, unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Visionen. Alles das zusammenzubringen ist sehr, sehr wichtig, und das zu schätzen und miteinander zu kombinieren, das ist gut.
Und wenn ich verbringe als Beschäftigter viel Zeit in so einem Unternehmen, da kann ich mir jetzt vorstellen, dass manche Leute, die in einem sehr vielfältigen Umfeld aufgewachsen sind, dann gerne darin aufgehen in so einem vielfältigen Unternehmen. Aber für andere ist es ja vielleicht auch so ein Bedürfnis, das ist hier meine Heimat, mein Betrieb aus der Heimat. Das ist auch so ein Spagat. Ich gehe jetzt fast ins Philosophische, aber da sind Sie ja auch bewandert hinein. Oder spinne ich jetzt?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe so noch nie drüber nachgedacht, und egal, ob man das jetzt quasi teilt und man sagt irgendwie, das wäre etwas, was auf diese Menschen dann zuträfe, dann wäre das zum Beispiel nichts, was ich jetzt dem Osten zuschreiben würde, sondern das würde faktisch eben auf eine ländliche Region oder auf ein mittelständisches oder ein kleines Unternehmen, in dem wir vor allen Dingen eben, sagen wir mal, weniger Vielfalt in der Mitarbeiterstruktur haben, würde das überall auf der Welt wahrscheinlich so zutreffen.
Und dann eher, das ist unser sächsisches Vorzeigeunternehmen, ne? Oder das von der Küste, dann eher regional als Ost-West.
Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt, was so diesen Stolz auf die Heimat und auf die eigene Region angeht. Da sind wir vielleicht eher nicht stark genug. Also da machen uns die Bayern vielleicht eher was vor, ja, wo die sagen irgendwie, mir sein mir, ja, und wir kämpfen auch für uns, wir stehen auch für uns ein. Wenn ich mir anschaue, dass Sachsen jetzt seit 20 Jahren durchweg Platz 1 im Bildungsmonitor hat und mich dieser Fakt irgendwie überrascht hat und ich dann denke, warum sind wir damit eigentlich nicht viel offensiver? Warum vermarkten wir die Stärken, die wir in der Region haben, nicht noch viel selbstbewusster? Wir haben da wirklich was zu bieten. Wir haben eine der besten technischen Universitäten der Welt in Dresden. Ich denke, wir könnten eigentlich noch viel selbstbewusster sein im uns vermarkten. Und bringe mich zurück zum Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Ja, das Ostdeutsche Wirtschaftsforum ist für mich einer der Orte, die so etwas erzeugen können. Das ist eben nicht mehr, das ist, glaube ich, eine der großen Veränderungen jetzt in den letzten 10 Jahren gewesen. Es ist nicht mehr der Ort, an dem sich Politiker zusammensetzen und gucken, wie können wir denn dem Osten helfen. Sondern es ist eigentlich der Ort geworden, in dem der Osten zeigt, was er zu bieten hat. Es ist zu einer Art Leistungsschau der ostdeutschen Wirtschaft geworden. Und davon braucht es aus meiner Sicht noch viel mehr.
Der Osten der Bundesrepublik zwischen Heimatstolz und Verankerung im globalen Markt. Darüber sprach ich mit dem aus Görlitz stammenden Unternehmensberater Vasco Rothmann. Und unser eigentliches Gespräch war doppelt so lang. So weit ist dieses Themenfeld und musste leider aus Platzgründen sehr gekürzt werden. Unternehmergeist braucht Vorbilder, das klang im Gespräch schon kurz an, und doch keimen auch im Osten junge Unternehmen, neudeutsch Start-ups, und zwar durchaus auch in kleineren Städten. Anja Dobrodinsky hat für Sie Brandenburger Start-up-Zentren besucht.
Es ist Mittag an einem Wochentag. Trotzdem ist auf dem Marktplatz in Beeskow einiges los. Viele ältere Leute erledigen ihre Einkäufe. An einer Ecke des Marktplatzes ist es besonders voll. Hier steht ein Tiny House auf Rädern. Die Passanten schauen hinein und fragen, was es damit auf sich hat. Eine Frau erklärt, dass hier Werbung für das neue Start-up-Zentrum gemacht wird, das auf der Spreeinsel 10 Minuten zu Fuß vom Markt entstehen soll. Die Frau heißt Janine Griesche und ist in Beeskow für die Wirtschaftsförderung zuständig. Die Stadt unterstützt das Projekt. Janine Griesche erklärt, warum.
Wir haben natürlich viele Unternehmen, die es schon seit sehr vielen Jahren gibt und die durch Familiengenerationen gegangen sind, wo jetzt aber die junge Generation sagt, nee, Papa, Mama, ich übernehme nicht euren Laden oder euer Geschäft. Also das trifft uns auch sehr hart und da müssen wir auch gucken, wo es zukünftig hingeht.
Beeskow hat rund 8000 Einwohner und mehrere hundert Unternehmen. Aber die Bevölkerung altert wie überall auf dem Land. Das Start-up-Zentrum könnte junge Leute anlocken. Die Idee dazu hatte Laura de Amorim. Sie ist in Beeskow zur Schule gegangen, wohnt in Fürstenwalde und leitet die Geschäfte der Firma Valued Friends, die das Zentrum betreiben wird. Laura de Amorim führt zur Spreeinsel. Hier steht direkt am Ufer die alte Tischlerei, ein saniertes Backsteinhaus, in dem die Start-ups in Zukunft arbeiten sollen. Gleich daneben sollen 4 Tiny-Häuser aufgestellt werden. Eigentlich sind es eher winzige Büros mit Bildschirmen, Whiteboards und Schreibtischen.
Wir können uns auch vorstellen, Workation hier anzubieten. Wir wissen, dass viele Startups auch Familien haben. Die können dann gerne ihre Familie mitbringen und hier Urlaub machen. Wir glauben auch daran, dass eine schöne Arbeitsumgebung hilft, die Probleme in einer Firma zu lösen.
Incubator Village nennt Laura de Amorim den Ort. Pro Halbjahr sollen 20 Startups hier arbeiten können, Coachings bekommen, sich mit Gleichgesinnten vernetzen und von erfahrenen Gründern und Unternehmern aus der Region als Mentoren betreut werden. Gut 50 Kilometer spreeaufwärts von Beeskow in Cottbus liegt das Gründungszentrum Startblock. Es ist benannt nach der Schwimmhalle, die früher auf dem Grundstück stand. Wiebke Reichenbach leitet den Startblock.
So, hier unten sind im Untergeschoss sozusagen 5 große Werkstätten. Vorsicht, nicht stolpern. Eine Holzwerkstatt, in der wir uns gerade befinden. Hier riecht es auch noch schön Holz. 2 Metallwerkstätten, eine Kunststoffwerkstatt und eine CNC mit einer 5-Achs-Fräse.
Also eine Werkstatt mit computergesteuerten Fräsen. Das Zentrum liegt auf dem Campus der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Von dort kommen viele Gründer mit Firmen, die Hardware herstellen, deshalb die Werkstätten. Es gibt auch einen großen Coworking-Bereich, Konferenzräume und Büros. In einem hat sich das Cottbuser Startup Leposol eingemietet. Mit Geschäftsführerin Hanna Bergler zeigt ein kleines Papiermodell, das einer Ziehharmonika ähnelt.
Wir machen vorgefertigte, faltbare Solarsysteme für Flachdächer auf Gewerbe- und Industrieimmobilien, die quasi zusammengefaltet, schon mit Kabeln, schon mit Ballastierung angeliefert werden und dann per Kran auf das Flachdach aufgebracht und ausgezogen werden.
Gründer und Mitgeschäftsführer Richard Meyer hat auf die Technologie ein Patent angemeldet. Nur auf 10% der verfügbaren Gewerbedachflächen sind bisher Solarpaneele installiert. Den Startblock betreiben Uni und Stadt gemeinsam. Er unterstützt vor allem Gründer. Wenn die dann erste Erfahrungen gemacht haben, können sie sich bei einem Förderprogramm bewerben. Das wird ab dem kommenden Jahr vom 2. Cottbuser Startup-Zentrum, dem Lausitz Accelerator, durchgeführt. Es ist eins der 6 neuen Zentren, die gerade in Brandenburg entstehen. Noch gibt es keine eigenen Räume. Solange werden die Teilnehmer im Startblock arbeiten. Das Cottbuser Startup Leposol ist auch in anderen Gegenden Brandenburgs aktiv. Es ist Teil der ersten Kohorte, die im Juli für das Förderprogramm des Startup-Zentrums Reaktor Wildau ausgewählt wurde. Die 7 Firmen dürfen 9 Monate lang im Coworking-Bereich oder auf der Dachterrasse des Startup-Zentrums arbeiten, sich in kleine Büros einbuchen, an Workshops teilnehmen und bekommen Kontakte zu Forschungseinrichtungen und Investoren, erklärt Raphael Kugel. Er führt mit 2 Kollegen die Geschäfte des Reaktors.
Die Startups müssen schon gegründet sein, sie dürfen maximal 5 Jahre alt sein und sie müssen eine Betriebsstätte in Brandenburg haben. Ansonsten haben wir uns fokussiert auf Startups aus den Bereichen Mobilität, Energie und künstliche Intelligenz und Photonik.
Die 3 Geschäftsführer haben alle selbst schon gegründet. Bei Raphael Kugel waren das mehrere Firmen im Lebensmittelbereich. Jetzt wollen sie ihre Erfahrungen weitergeben. Zum Beispiel an Gründer Bastian Prell. Er hat mit 2 Mitstreitern die Firma Nutivo ins Leben gerufen. Sie hat eine Plattform entwickelt, auf der Unternehmen ihr gesamtes Wissen speichern können.
Bei vielen Unternehmen macht sich panische Angst breit, wie die ihren Betrieb aufrechterhalten sollen, wenn jetzt so die Rentenwellen langsam eintreffen. Und gleichzeitig hat man auch irgendwie viel Verluste bei so Know-how. Also man macht irgendwie Sachen und stellt dann irgendwie fest, der Kollege hatte genau das in der Schublade.
Eine künstliche Intelligenz soll Unternehmen nach solchen Ideen durchforsten und sie auf einer Plattform allen zugänglich machen. Nutivo gibt es seit 2024. Das Team hat sich mit Hilfe von Exist finanziert. Das ist ein Förderprogramm des Wirtschaftsministeriums. Jetzt soll es ans Wachsen gehen. Und da stelle sich die Frage, ob organisch oder mit Hilfe von Investoren, erläutert Bastian Prell. Das möchte das Team am Reaktor herausfinden. Fast 100 Kilometer westlich von Wildau in Bad Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark gibt es schon seit 8 Jahren das Kokonat, einen Workation-Ort im Grünen. Gerade ist Frühstückszeit. In der Eingangshalle des alten Gutshauses ist ein Buffet aufgebaut. Es gibt 3 Mahlzeiten am Tag für die Gäste, 7 Tage die Woche. Sie arbeiten hier in Coworking-Räumen und für eine gewisse Zeit wohnen sie auch hier in den Hotelzimmern. Meist mieten sich Unternehmen oder Organisationen für die Dauer eines Projekts im Kokonat ein. In der Abgeschiedenheit mitten in der Natur können sie sich konzentrieren, erklärt Janusz Dietrich. Er ist einer der Mitgründer.
Das Geld verdienen wir mit den Menschen aus der Großstadt. Das sind vor allem Start-ups, sind viele Organisationen aus dem Bereich Nachhaltigkeit und so, und aber auch viele so kreativwirtschaftliche Einzelunternehmerinnen. Und die Menschen aus der Region, für die haben wir einen Monatspass für 59 Euro.
Schon seit 2 Jahren arbeitet Tobias Brett im Kokonat. Er nutzt den 3D-Drucker im Makerspace in einer renovierten Scheune. Hier stellt er Teile einer Maschine her, die aus Kohlendioxid und Mineralien Gestein produziert. Das CO2 kommt aus Biogasanlagen, erklärt Tobias Brett.
Wenn wir das einpressen in Wasser, dann entsteht eben kohlensäurehaltiges Wasser. Wenn wir dann Mineralien hinzufügen, dann können wir anfangen, kontrolliert daraus neues Gestein zu formen, was eben sehr viel Kohlenstoff beinhaltet.
Der Prozess ähnelt den Vorgängen in einer Tropfsteinhöhle. Die Anlage lässt das Gestein ganz langsam wachsen. Allerdings kann sie parallel viele Gesteinsbrocken herstellen. Das Material könnte in Zukunft als Baustoff verwendet werden. Eine Pilotanlage hat Tobias Brett im Makerspace des Kokonats schon hergestellt. Nun ist er auf Kundensuche. Auf dem Weg von Bad Belzig zurück nach Berlin geht es an Potsdam vorbei. Die Landeshauptstadt ist ein Start-up-Hotspot. Während einige der 6 Start-up-Zentren in Brandenburg auf der grünen Wiese entstehen und bei Null anfangen, hat der Potsdamer MediaTek-Hub schon mehrere Jahre Erfahrung. Beim Besuch dort waren die Coworking-Räume für die neuen Startups noch verschlossen und leer. Inzwischen tauschen sich hier regelmäßig junge Firmen aus. Katja Richter leitet den MediaTek ab.
Ich bin ja selbst ehemalige Gründerin und mir hat das immer total geholfen, wenn ich so jemanden hatte, der so ein Jahr vor mir war oder so anderthalb Jahre und ich mal gucken konnte, okay, das macht ihr gerade, das heißt, dann muss ich ja jetzt das machen, wenn ich da hin will.
Katja Richter hat ein Biotech-Startup gegründet und eins aus dem Bereich Industrie 4.0. Sie weiß, welche Sorgen vor allem Erstgründer haben. Seit Juli unterstützt sie im neuen Programm 5 Startups. Parallel durchlaufen ebenso viele junge Unternehmen ein zweites Programm für etwas fortgeschrittenere Teams. Hier geht es darum, sich innerhalb eines Jahres für VC-Investoren fit zu machen, also für Risikokapitalgeber. Dieses Programm bietet der Hub schon seit mehr als 5 Jahren an. Am Programm für die fortgeschritteneren Startups nimmt auch das Unternehmen Xounds teil. Es hat eine Streaming-Plattform für Audio-Erotik entwickelt, auf der jeder und jede etwas hochladen kann. Mitgründerin Cornelia Steinbock erklärt was.
Sachen wie Geschichten, also wirklich erotische Geschichten, die erzählt werden. Es sind aber auch Sex-Sounds, also Menschen haben sich selbst aufgenommen bei sexueller Handlung. Und es sind aber auch Gespräche, also wie zum Beispiel einen Podcast.
Xounds soll ein sicherer Raum sein. Bevor etwas hochgeladen werden kann, müssen alle Beteiligten ihr Einverständnis erklären. Eine KI verifiziert dann die Stimmen, checkt, ob der richtige Konsenstext eingesprochen wurde und versucht, Missbrauch zu verhindern. Die Plattform soll ein diverses Gegenmodell zur Pornoindustrie sein. Cornelia Steinbock spielt ein Audio vor.
Langsam rutschst du näher zu mir und deine Augen verraten mir, dass du voller Lust bist. Deine Hand berührt leicht meinen Arm und ein elektrisches Prickeln breitet sich über meine Haut aus.
Das Xounds Geschäftsmodell? Es gibt eine kostenlose Version der App mit Werbung und ein Bezahlabo. Gerade bereitet das Startup eine Investorenrunde mit Hilfe des MediaTek-Hubs vor. Rund 350.000 Euro brauchen die Gründer. Die 6 neuen Start-up-Zentren entstehen nicht nur in großen Brandenburger Städten wie Potsdam, sondern auch in kleineren Orten wie zum Beispiel Strausberg. Hier geht es nicht um virtuelle Produkte und Dienstleistungen.
Wir wollen, dass die Firmen hier sich ansiedeln und was bauen. Und dafür haben wir hier den Makerspace. Bitte schön.
Andreas Jonas führt übers Gelände des zukünftigen Start-up-Hangars Strausberg, einem ehemaligen Militärareal. Noch sind die alten Fabrikhallen mit ihren hohen Wänden leer. Nur ein Sofa und ein Tischchen stehen drin für das Interview. In Zukunft soll es hier Maschinen geben, mit denen Hardware-Startups ihre Prototypen bauen können. Andreas Jonas führt die Geschäfte der Wirtschaftsförderung Märkisch-Oderland und des Strausberger Technologie- und Gründerzentrums STIC, auf dessen Gelände der Hangar entsteht. Im Oktober will er die ersten 5 jungen Firmen begrüßen, am liebsten solche, die autonome Systeme für die Luftfahrt, die Landwirtschaft oder den Straßenverkehr bauen, also Drohnen, Agrarroboter oder autonome Autos. Die Infrastruktur dafür gäbe es.
Weil wir sehr viele Fußwege und Fahrwege, wir können also Kreuzungssituationen sehr gut simulieren. Wir haben ja auch Verkehr, wir haben hier einen abgeschlossenen Raum. Man kann ja also wirklich mit seinem autonomen System Testfahrten machen.
Auf dem Gelände gibt es ein schnelles Campusnetz und nicht weit entfernt liegt der Flugplatz Strausberg, dessen Flächen die Startups auch nutzen können. Derzeit arbeiten schon rund 70 Firmen im Gründungszentrum. Die meisten Büro- und Coworking-Räume sind belegt. Deshalb wird gerade ein neues Haus gebaut. Mitte 2026 soll es fertig sein. Und auch das Außengelände soll attraktiver werden, sagt Stefanie van Laak. Sie hat gerade als Geschäftsführerin des Hangars Strausberg angefangen und erklärt, was das Team vorhat.
Da an der Wand, die gerade noch so Efeu berankt ist und mit VW-Käfern alten ausgestattet ist, da so einen Außenarbeitsplatz zu schaffen, vielleicht auch ein altes Flugzeug noch zu organisieren und da einen Arbeitsplatz reinbauen.
Die Entstehung von 6 neuen Start-up-Zentren im Land Brandenburg hält ihr Kollege Andreas Jonas aus Strausberg für ein großes Experiment. Die Förderphase für die Projekte läuft bis Ende 2028. Wenn sie vorüber ist, werde man sehen, wie viele neue Unternehmen sich tatsächlich in der Region gegründet und angesiedelt haben. Und ob die Landesregierung das Experiment fortsetzt und weitere Millionen für die Start-up-Zentren zur Verfügung stellt. Andreas Jonas ist jedenfalls optimistisch, dass es weitergehen wird.
Das war die Wiederholung einer Reportage über Brandenburger Start-up-Zentren von Anja Dobrodinsky. Und soweit unsere Wirtschaftsperspektiven zum Tag der Deutschen Einheit. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Palukat.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.